Herzlich willkommen. Für alle, die noch stehen, gerne Plätze einnehmen. Herzlich willkommen im Raum. Ich darf vorstellen, Pluto macht einen Vortrag zu Portberechtigungen per eBPF. Ich bin sehr gespannt und gebe die Bühne frei.
Danke. Es ist eine Geschichte über Self-Hosting und ein fehlendes Puzzleteil, was ich implementiert habe, was jetzt Bintzwirn heißt. Aber erstmal zu dem Szenario. Es ist ein Szenario von souveräner Digitalität. Wir bauen uns mit unseren Freundinnen einen Server. Wer will, kriegt einen Account und darf damit selbst organisiert Dinge tun. Zum Beispiel eigentlich, worauf man eben so Lust hat. Vielleicht irgendwelche Webservices, kleine Skripte, you name it. Und die Idee ist, jeder hat seinen eigenen Benutzer-Account und kann damit die Sachen selbstständig betreiben. Zum Beispiel könnte es sein, vielleicht betreibt jemand einen Webforge, ein Forgeo, vielleicht mit Systemd Container Units, so wie hier links. Und jemand anderes schreibt vielleicht ein kleines Wetterskript, was auch als Web-App präsentiert werden soll. Man hat die administrative Trennung, die Leute können unabhängig voneinander diese Sachen administrieren. Es gibt eine Isolationsschicht durch die verschiedenen User-Accounts und Ressourcenverwaltung ist mit den gewohnten Bordmitteln möglich, also Systemd Resource Management und Disquota. Und davor könnte dann Root noch einen Forward-Proxy schalten, vielleicht ein H-Proxy wie hier oder eine Nginx, damit die Web-Applikationen dann mit HTTPS im Internet verfügbar sind. Wir hatten gerade gesehen, hier lauscht das Forgeo lokal auf einem Port 8000 und die selbstgebastelte Wetter-App auf Port 9000. Die kriegen eine Domain und der H-Proxy hat die SSL-Zertifikate und schaltet die ins Internet. Ziemlich simples Setup und ungefähr mit so wenig Konfiguration, wie hier steht, funktioniert das und erfüllt die Anforderungen. Wir haben die Wetter-App unter Wetter auf der Wetter-Domain mit SSL und ein schönes Forgeo. Und eines Tages passiert aber vielleicht das auf dem Forgeo. Der Server wurde neu gestartet, wir wollen uns anmelden und irgendwas stimmt nicht. Und der Passwortmanager schlägt schon vor, hier das Passwort einzugeben. Was ist passiert? Die Wetter-App hat den Gitforge übernommen und das muss gar nicht dran liegen, dass die Person, die an der Wetter-App bastelt, was Böses gemacht hat. Vielleicht war die Person auch einfach nicht sorgfältig genug. Was könnte man also machen? Man könnte Berechtigungen für IP-Ports vergeben und das hat Linux nicht von Haus aus. Also habe ich mich auf die Suche begeben, wie könnte man sicherstellen, dass eben wirklich nur der User von der Wetter-App diesen Port 9000 bekommt und wirklich nur der User, der den Gitforge oder eine andere Web-App administriert, den Port 9000 bekommt. Ich bin auf ganz verschiedene Ansätze gestoßen und ein paar lasse ich ganz bewusst außen vor. Entweder weil sie ein viel zu großes Thema sind und auch ein bisschen zu schwer einzurichten wären, wie Selinux, oder wenn man dafür noch andere Sachen ändern müsste in dem Setup, zum Beispiel, wenn man Domain-Sockets benutzt, dann muss die Applikation es unterstützen und die Leute müssen wissen, wie man die Applikation dafür konfiguriert, das zu unterstützen. Oder ein dritter Ansatz, den ich auch ausprobiert habe, der auch super ist, aber auch viel mehr Arbeit bedeutet, dass die User-Accounts eigene Network-Namespaces bekommen und dann kann man zentrales Routing machen. Wir haben aber ja unseren kleinen Server im Schrank und wollen nicht das. Wir wollen einfach nur einen einfachen Weg, IP-Ports zu verwalten. Manche Leute sagen, hey, man kann doch einfach auf die Applikation die Capability beim Service setzen. Dann dürfen die in die privilegierte Port-Range rein. Das ist nämlich die einzige rechte Verwaltung für Ports, die Linux von Haus aus mitbringt. Alle Ports unter 1024 dürfen nur von Root benutzt werden. Man könnte das ja hochdrehen auf einen hohen Wert wie 20.000 und dann gibt man dieser Wetter-App die Capability. Aber eigentlich macht es logisch gar keinen Sinn, weil man muss die Capability ja dann auch allen Applikationen geben, die überhaupt Ports nutzen sollen. Dann könnte ja trotzdem noch die Wetter-App den Port 8000 von der Forge-App Stibitzen und noch viel schlimmer auch jeden anderen Port, der aus guten Gründen privilegiert ist. Das ist also wirklich auch keine Lösung. Eine andere Lösung, auf die ich gestoßen bin, ist ein sehr altes Programm von 1998, älter als Linux-Tage, Authbind. Man muss einfach nur eine Datei ablegen in etc/authbind. Und wer die Ausführberechtigung auf diese leere Datei hat, hat die Berechtigung, den Port zu benutzen, exklusiv. Das ist super, das ist eigentlich genau das, was ich gesucht habe. Aber es ist ein bisschen archaisch umgesetzt. Ich zeige nur kurz diese Grafik. Es gibt also einen Library-Helper, der mit LD-Preload in das Programm injiziert wird. Deswegen muss man auch immer, wenn man das Programm dann ausführt, authbind vor dem Befehl schreiben, so wie bei sudo, damit es diese Einrichtung machen kann. Der LD-Preload-Helper, der überschreibt die libc-bind-Funktion. Wenn man also nur mittels libc bind aufruft, dann ruft man stattdessen in libauthbind.su rein. Die ruft wiederum einen SUID-Helper ein. Und der SUID-Helper prüft dann, ob die entsprechende Datei existiert, ob der Account die Berechtigung hat, das auszuführen. Es gibt in etc/authbind auch noch andere Konfigurationen in der Form von, welches Interface ist erlaubt, IPv4 oder IPv6. Naja, oder eben einfach, ob die Ausführberechtigung für die Port-Datei da ist. Und dann ist also der Call in einem Programm, was mit Root-Berechtigung läuft, was geprüft hat, dass die Berechtigung da ist. Und dann wird von dem Authbind-Helper das Bind aufgerufen und der resultierende Socket kommt wieder zurück zum Programm. Grundsätzlich funktioniert das auch. Man müsste eben überall Authbind davor schreiben oder anderweitig die Umgebung anpassen. Und es funktioniert nicht mit Podman, weil da noch ein Helper dazwischen ist. Und wir brauchen Podman. Und laut Manpage funktioniert es vielleicht nicht mit Multi-Threaded Programs, was wahrscheinlich auch eine Anforderung ist, die irgendwann kommt. Ja, und diese ganze LD-Preload-Geschichte ist wirklich nicht zeitgemäß. Aber eigentlich hat es mir ganz gut gefallen. Naja, und dann habe ich noch was anderes gefunden, Systemd Resource Management. Ich habe es vorhin schon erwähnt, man kann damit CPU und Speicherressourcen und so weiter zwischen verschiedenen User Slices, heißt es dann, aufteilen. Und man kann aber auch dem Slice die Berechtigung geben oder verwehren, auf einen Port zu binden. Die Konfiguration davon sieht ungefähr so aus. Und die Umsetzung ist aber ziemlich anders als bei Authbind. Der Bind-Call geht nämlich ganz normal in die libc rein, dann in den Kernel zum Bind-Sys-Call und dort wird dann aber ein eBPF-Programm ausgeführt, was entscheidet, ob der Call durch kann oder nicht. Und das wäre so der zeitgemäße Ansatz. Der funktioniert auch richtig prima, nur so wie das eBPF-Programm und der User-Space-Teil davon umgesetzt wurde, funktioniert das leider nicht mit Containern. Vielleicht habt ihr es vorhin gesehen, in dem Container-File intern benutzt Forgio Port 3000, extern, also im Root-User-Namespace, kommt nur Port 8000 an. Wenn der Benutzer jetzt für Port 3000 keine Berechtigung hat, dann würde das verwehrt werden, obwohl dieser Port 3000 nur im Namespace von dem Container ist und keinen Effekt nach draußen haben sollte. Und mein erster Gedanke war, naja, vielleicht lasse ich das in Systemd ergänzen. Aber Leonard Pettering hat gesagt, nein. Die Idee ist, man kommt da nicht raus, auch nicht immer an der Network Namespace. Und deswegen war die Idee, das mit Systemd zu lösen, erstmal wieder vom Tisch. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht muss man auch nicht alles mit Systemd machen, sondern vielleicht gibt es auch das Beste aus beiden Welten, dieses einfache Interface von Authbind mit der modernen Lösung, diese Regeln anzuwenden. Und das war also die Idee von meinem Projekt. Ich baue Authbind nach in eBPF und es funktioniert. Es ist jetzt fertig und ihr könnt es benutzen und es ist auch zuverlässig, falls ich nicht wieder einen Bug eingebaut habe. Einfach einzusetzen für euch Fühl mich nicht so, es war viel Arbeit. Also zum Teil der Umsetzung. Wie ist das eigentlich, wie funktioniert dieses eBPF? Das ist ein Bytecode, der in den Kernel geladen wird, ein Bytecode-Programm, was dann an Hookpoint installiert wird, in dem Fall eben an den Bind-Syscall oder genauer gesagt einmal an den Bind-4-Syscall und dann noch an den Bind-6-Syscall für IPv4 und IPv6. Es ist vielleicht ein bisschen wie ein Kernel-Modul, aber eigentlich auch gar nicht. Es ist im Gegensatz dazu nämlich portabel zwischen Kernel-Versionen und Architekturen und sicher. Und wie genau das funktioniert, dazu komme ich gleich. Es gibt einen User-Space-Teil, der dieses eBPF-Programm einspeist und vorbereitet in die Konfigurationsdateien, sehr aufwendig händisch in archaischem C parsed. Und das benutzt libbpf, so ein bisschen die Referenzimplementation, um den Bytecode vorzubereiten und zu laden. Und dieser Bytecode, den kann man zum Beispiel aus C kompilieren, dann eben in die BPF-Bytecode-Sprache und das passiert hier mit Clang. Bei meinem allerersten Test habe ich dieses Makefile verwendet, also das, was ich gerade auch schon erzählt habe. Wir haben ein User-Space-Programm, das heißt BinSwin, das benutzt libbpf als Hilfsprogramm, um den BPF-Code vorzubereiten. Dann ganz unten sehen wir Clang übersetzt aus dem .bpf.c ein BPF-Object, macht also diesen Bytecode draus. Und der Schritt in der Mitte, wir generieren aus dem Bytecode so ein BPF-Skeleton. Das ist ein Header, der enthält ein paar Hilfsfunktionen, aber im Wesentlichen enthält er halt diesen Bytecode als langen String, weil das eine praktische Art ist, das direkt in das Binary, was wir kompilieren, einzusetzen. Wie könnte also so ein BPFC aussehen? In meinem ganz konkreten Fall BinSwin Minimallösung. Der Hookpoint ist cgroup bind4, braucht ein paar Header und dann definieren wir diese bind4-Funktion. Also, wie gesagt, das Gleiche gibt es dann nochmal für bind6, das habe ich immer außen vor gelassen. Wichtig war mir ja, dass wir beachten, welchem Network Namespace wir uns befinden. Deswegen die ersten zwei Zeilen. Wir schauen, in welchem Network Namespace sind wir und was ist der Default Network Namespace. Und dann schauen wir uns noch Port und UID an. Die müssen wir auch abfragen. Und am Ende ist die API für diesen BPF-Hook. Wir geben True zurück, um weiterhin diesen Bind-Versuch zu erlauben. Und wir geben False zurück, um ihn zu verbieten. Und hier unten ist ein ganz einfacher Test. Wenn wir nicht im Default Network Namespace sind, dann ist der Bind-Call immer erlaubt. Wenn der Port größer ist als 20.000, ist der Bind-Call auch immer erlaubt. Man sollte nicht versuchen, damit wirklich alle Ports, die es gibt, zu verwalten, weil man braucht auch freie Ports für Ephemeral Ports oder andere Dinge. Deswegen denke ich so, sich da den Bereich zwischen 1024 und 20.000 anzuschauen, ist ganz sinnvoll. Naja, und dann am Ende hier einfach hart gecodet in dem BPF-Code. Erlaubt ist hier jetzt ausschließlich, dass UID 1000, der User mit der UID 1000, Port 9000 bekommt und sonst nichts. Und ich wollte ja eine generische Lösung machen, die ihr auch benutzen könnt und die Offbind simuliert. Das heißt, ich will nicht dauerhaft in dem BPFC hardcoden, wer darf auf was den Bind-Aufruf machen. Und deswegen brauchen wir eine Datenstruktur, die zwischen dem User-Space-Bin-Swin-Programm und dem Kernel-BPF-Programm geteilt ist. Und in BPF heißen alle diese geteilten Datenstrukturen Maps. In meinem Fall ein Array mit bis zu 1024 Regeln. Und die Regeln, dazu komme ich später. Man sieht es bei BPF ziemlich oft, dass es so eine Obergrenze gibt. Und das ist eine Obergrenze, die ist nicht im Bereich von int max. Das ist keine riesige Zahl. Das ist in dem Fall 1024. Das hat damit zu tun, wie diese Programme auf Sicherheit getestet werden. Und dazu komme ich auch gleich, aber das ist eine reale Limitation, die BinSwin auch jetzt noch hat. Vielleicht könnte man eine größere Zahl als 1024 reinschreiben, aber es gibt eine Grenze, wie viele Regeln da rein können. Wie ich schon erwähnt hatte, der Quellcode wird von Clang zu BPF Bytecode gemacht. Dann wird daraus dieser Skeleton-Header generiert. Den inkludiere ich in meinem Programm. Und wenn es kompiliert wird, kommt ein Binary raus, was eben den Bytecode enthält. Das Programm tut dann mithilfe von libbpf den Bytecode vorbereiten. Und dazu gehört auch, den Bytecode zu relocaten. Und da geht es jetzt um die Portabilität, die ich vorhin angesprochen hatte. Hier ist es möglich, weil aktuelle Linux-Distributionen BPF-Type-Information mitliefern, dass Adressen, die von dem Bytecode referenziert werden, also Daten, die aus dem Kernel geladen werden, an die aktuelle Kernel-Version angepasst werden. Also wenn zum Beispiel die Reihenfolge in der Struct im Linux-Kernel sich ändert oder was Neues dazukommt, wodurch die Position verschiebt, dann würde der Bytecode sich erstmal falsch verhalten. Er würde was Falsches lesen. So ein bisschen das Problem, wieso man ein Kernel-Modul für eine bestimmte Kernel-Version kompilieren muss. Hier würde sich das Programm vielleicht nicht falsch verhalten, sondern es würde wahrscheinlich gar nicht durch den Rarefire kommen. Der prüft, dass das Programm sicher ist und keinen Unfug macht. Und wahrscheinlich wäre es Unfug, was rauskäme. Aber weil libbpf Einblick in den BPF-Bytecode hat und libbpf durch die BTF-Type-Information die Position von allen Structs im Kernel kennt, kann es die Referenzen auf diese Structs umsortieren, bevor es in den Kernel gibt, wo dann der Verifier prüft, ob das Programm sicher ist. Naja, und dann wird es just in time kompiliert und wenn der syscall kommt, wird es ausgeführt. Was hat das jetzt eigentlich mit dieser Sicherheit zu tun und was prüft eigentlich der Verifier? Das erste ist ganz einfach, das Programm darf nicht beliebig groß sein. Es gibt eine Begrenzung von wie viele BPF-Instruktionen da drin sind, das ist einfach zu prüfen. Die anderen Bedingungen sind deutlich schwieriger. Man darf nicht auf verbotenen oder uninitialisierten Speicher zugreifen und es muss in endlicher Zeit terminieren, was ja, wie wir wissen, vielleicht oder was, wie die theoretische Informatik sagt, ein Problem ist, was sich nicht in endlicher Zeit lösen lässt. Was aber möglich ist, dadurch, dass es noch eine andere Bedingung gibt, nämlich dass das Programm auch in endlicher Zeit terminiert. Und um diese Bedingungen zu prüfen, bleibt dem Verifier eigentlich neben ein paar schlauen Tricks, über die ich heute nicht rede, die aber sehr interessant sind, nichts anderes übrig, als die Ausführung von dem gesamten Programm in allen Verzweigungen, die es theoretisch nehmen könnte, zu simulieren, während es das Programm verifiziert. Und weil ja auch nicht nur das Programm selber in sinnvoller Zeit terminieren soll, sondern natürlich auch die Verifikation von dem Programm, bricht der Verifier einfach ab, wenn er beim Durchgehen der verschiedenen Branche zu viele Instruktionen durchgehen muss. Und das ist mir auch passiert und wie das dann so aussieht, ist eben, dass ich weiter und weiter mein BPF-Programm erweitere. Erst die Prüfung, die wir vorhin schon gesehen haben. Ich schaue auf die User-ID. Dann schaue ich auf die Port-Range, weil wir haben jetzt nicht nur einzelne Ports, sondern wir haben Regeln für ganze Ranges von Ports. Dann prüfe ich IP-Präfixe, Präfixlängen und Subnetzmasken. Und dann plötzlich kriege ich eine Fehlermeldung mit 42.000 Zeilen BPF-Bytecode. Und am Ende steht, the sequence of jumps is too complex. Und dann dachte ich erst, es ist vorbei. Ich kann nicht die Komplexität von den ganzen Regeln, die in Authbind noch in der Konfiguration festgelegt werden können, in meinem BPF-Programm umsetzen. Und dann habe ich aber einen praktischen Trick gefunden, wie ich es doch noch durch den Verifier kriege. Das ist nämlich die Funktion BPF-Loop. Die macht eigentlich nichts anderes als die For-Loop, die ich davor hatte, mit der ich über die einzelnen Regeln iteriert bin. Der entscheidende Unterschied ist aber, dass eine maximale Anzahl an Einträgen angegeben werden muss beim Aufruf. Also es gibt so eine Art Break von der Schleife durch den Rückgabewert von der Funktion. Und ansonsten, es funktioniert eigentlich wie eine Vorschleife. Ich gebe an, wie oft es maximal durchlaufen soll. Und wenn kein Break kommt, dann wird genau so oft die Funktion oben, heißt hier Loop-Context, heißt Allow-Entry-Check, aufgerufen. Der Unterschied zu einer Vorschleife ist aber, dass BPF-Loop eine magische Funktion ist, die der Verifier kennt, der Verifier vertraut, dass sie tatsächlich nie öfter aufgerufen wird, als wie oft hier angegeben ist. Der Verifier muss deswegen nicht jeden möglichen Branch simulieren, von dem gesamten Programm eingeschlossen der Loop-Logik, sondern der Verifier kann hierfür einmal schauen, wie viele Instruktionen braucht maximal die BPF-Map, die Allow-Entry-Check-Funktion, was ist davon die maximale Laufzeit und kann das dann multiplizieren mit der angegebenen Anzahl an Iterationen und so ist der Verifier wieder glücklich und mein Programm funktioniert. Die Admin-Seite BinTwin benutzen. Wie gesagt, es ist genau wie Authbind. Und ich hatte es vorhin vielleicht vergessen zu erwähnen, Authbind erlaubt dann ja root zu werden, um die Ports zu bekommen. Und deswegen tut man bei Authbind normalerweise auch die Privileged Ports hochdrehen, so damit eben zum Beispiel unser Port 8000 und Port 9000 von den Applikationen nur noch für root verfügbar sind. Und dann kann Authbind eine kontrollierte Privilege Escalation machen, um denen die Ports doch noch zu geben. Und wir machen hier genau dasselbe. Wir drehen die privilegierten Ports nach oben. Alles unter Port 20.000 ist dann nur noch root vorbehalten. Und BinTwin operiert dann in dem Bereich per Default zwischen 1024 und das, worauf wir die Privileged Ports max gestellt haben. Ja, man kann diese Port-Dateien anlegen und die Executable-Bits legen fest, wer darf auf diesen Port binden. Das heißt, man kann damit Port, User darf Port, Gruppe darf Port oder alle dürfen Port festlegen. Das Gleiche gibt es dann auch noch für eine Adresse-Port-Kombination. Und dann gibt es eben noch diese textuelle Konfiguration in der in dem BioID-Verzeichnis. Man kann auf jeden Fall IPv6 Address-Ranges für Interface-Adressen angeben. Diese Konfigurationsschnittstelle von Authbind habe ich eigentlich komplett umgesetzt. Und dann habe ich noch einen SystemD-Service geschrieben. Der sieht ungefähr so aus. Es unterstützt ein Reload. Und das ist eigentlich schon alles, was es braucht, um es in Betrieb zu nehmen. Es hat sich herausgestellt, dass es ziemlich wichtig ist, das zu testen. Die Regeln sind doch eben ein bisschen komplexer als nur Ports. Und es hat sich auch herausgestellt, dass es ein bisschen schwierig ist, das zu testen, weil ich nicht direkt auf meiner Entwicklungsmaschine zum Beispiel die ganze Zeit die Privileged Port Range einstellen will oder auch ein bisschen wildere Sachen testen. Deswegen dachte ich mir, es braucht Unit-Tests. Das heißt, ich habe kleine Wrapper geschrieben für die Funktion, die ich im BPF-Code nutze, damit ich das BPFC für die Unit-Tests auch normal in User-Space compilen kann. Und das ist dann einfach alles in C gemacht. Es ist noch nicht so weit. Ich habe viel Arbeit reingesteckt. Es funktioniert grundsätzlich. Ich habe trotzdem bei den relevanten Sachen irgendwie gerade so 40% Test-Coverage, was aber immerhin schon mal ist, damit ich die eine Sache ändern kann und dass mir die andere Sache kaputt geht. Und ich finde das ganz schön, dass ich eine Lösung gefunden habe, den BPF-Code in Unit-Tests zu packen. Ich habe auch eine Menge Arbeit noch reingesteckt, wie ich Integration-Tests machen kann, wie ich einen ganz schnellen Wegwerf-Kernel kriege und innerhalb von 4 Sekunden da hochfahren. BinTwin Testkonfiguration ausführen und Testergebnisse abfragen kann. Dafür habe ich einen CI-Container gemacht und eine minimale Kernel-Konfiguration gemacht. Und für das Projekt auch, ist alles auf Codeberg. Ich würde mich noch freuen, wenn es Pakete für Distribution gibt. Authbind ist sehr lange schon in Debian. Vielleicht kann mir später jemand helfen, wie ich Bindswen auch in Debian kriege. Ja, und jetzt war ich sehr schnell, aber ich habe auch sehr viele Themen irgendwie angeschnitten. Vielleicht habe ich manche manchmal kurz verloren, aber das soll ich nicht dran hindern, jetzt noch, ich glaube, eine halbe Stunde über alles, was ich mal angeschnitten habe, zu schnacken.
Genau. Fragen, ich komme zu euch.
Ja, danke für den Vortrag, war sehr interessant. Es gibt einen BPF-Helper, mit dem man direkt über alle Elemente einer Map iterieren kann. Hast du den bewusst nicht verwendet?
Nö, den habe ich unbewusst nicht verwendet. Aber hast du gesagt List?
Über eine Map kannst du also mit...
Eine Map, okay.
Genau.
Ja.
Die kann, ich glaube, Array Maps auf jeden Fall und ich weiß nicht, ob über Hash Maps halt auch. Und dann kriegst du halt immer dann quasi den Key und das... den Value. Ich weiß aber nicht, ob es einen Unterschied macht. Es kann sein, dass deine Lösung genauso performt und genauso viel Verifier-Complexity hat am Ende. Von daher.
Ja. Nö, das klingt genau nach dem, was ich brauche. Wenn es in den älteren Kerneln auch schon drin ist, dann würde ich das sehr gerne umbauen.
Weitere Fragen?
Und Pull-Requests sind offen.
Du hattest am Anfang ganz kurz angesprochen, dass das eventuell mit SE Linux ähnlich umzusetzen ist, aber dass es zu komplex ist. Habe ich das richtig verstanden? Oder?
Okay. Ja.
Gut. Ich bin ja jetzt nicht ganz drin, wie das damit gehen würde, aber ja, genau.
Also, ich dachte, was gefunden zu haben. Ich wollte es benutzen. Und war damit, glaube ich, auch nie erfolgreich. Deswegen gibt es das vielleicht auch tatsächlich nicht. Ein weiteres Argument wäre vielleicht auch, dass meine Vorstellung ist, dass C-Linux ja als weiterer Sicherheitslayer gedacht ist und das vielleicht sowieso nicht der richtige Ansatz wäre, was eigentlich erlaubt ist, mit C-Linux zu verbieten. Aber ich bin da leider viel zu wenig drin.
Okay.
Vielleicht weiß es ja auch jemand im Publikum.
Gut, wenn keine weiteren Fragen sind, dann danke an Pluto und einen schönen Tag.